Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wenn man heute als Christ von alttestamentlichen Büchern spricht, dann wird man oft gefragt, warum man das überhaupt liest, denn das ist doch alles abgeschafft. Christus kam doch, um eine neue Idee zu veröffentlichen. Und wer das sagt, der begreift nicht, dass das Alte Testament natürlich Teil der Bibel ist. Sowohl das Alte als auch das Neue Testament sind heute für Christen verbindlich. Schauen Sie, die Kirche Gottes ist erbaut auf den Aposteln und Propheten. Und Jesus Christus ist der Grundstein, das Fundament. Propheten, das bezieht sich auf das Alte Testament. Und so wollen wir uns heute einmal mit Schriften von einem ganz spezifischen Propheten befassen, und zwar dem Propheten Samuel. Und Sie werden vielleicht überrascht sein, wenn wir uns das Leben von Samuel anschauen, wie es in der Bibel offenbart ist. Wie relevant das, was Samuel durchgemacht hat, erlebt hat, uns gesagt hat, ausgesprochen hat, für uns heute ist. Keineswegs sind das alte und vergilbte Seiten von gewissen Ideen oder Fantasien, die vielleicht damals für das jüdische Volk eine gewisse Bedeutung gehabt haben mögen, wie so einige es sagen. Nein, es ist für uns heute geschrieben. Und es gibt sehr viele Warnungen, Ermahnungen, Ermunterungen und Lehren und Doktrinen in diesem Buch. Denn das erste und das zweite Buch Samuel waren ursprünglich ein Buch. Doktrinen, die für uns heute maßgeblich und wichtig sind. Nun, als Einführung möchte ich kurz sagen, dass Samuel wahrscheinlich in den letzten Jahren von Simson geboren wurde. Simson, ja der bekannte Simson oder Samson, und Sie kennen alle die Geschichte von Samson und Delilah. Und Samuel lebte aller Wahrscheinlichkeit nach von ungefähr 1171 bis 1060 vor Christus, was bedeutet, er starb als ein sehr alter Mann, über 90 Jahre alt. Sein Name bedeutet, er hört von Gott. Wir werden sehen, warum dieser Name sehr große Bedeutung hat. Er war von Gott erhört. Oder ich möchte es so formulieren, er war ein Geschenk von Gott an die Menschheit. Nun schauen Sie, wenn Gott Sie zum Heil berufen hat in diesem heutigen Leben, in dieser Jetztzeit, dann geschah die Berufung im Hinblick auf einen Plan, den Gott hatte für Sie, für mich, noch bevor die Welt überhaupt erschaffen worden ist. Das muss man sich einmal begreiflich machen. Eine Vorherbestimmung für Ihr Leben hat stattgefunden, noch bevor es irgendeine Zeit gab, wenn es Gottes Wille ist, Sie in diesem Leben vor der Wiederkunft Christi zu berufen. Nun, die Frage ist, hat Gott auch schon Ihren Namen dann gekannt? In sehr vielen Fällen mag das in der Tat richtig sein. Und Gott hat dann die Eltern inspiriert, einen gewissen Namen für sie auszuwählen, der Name war, den Gott ihnen geben wollte. Und Sie können sich vielleicht einmal die Bedeutung Ihres Namens anschauen und mögen überrascht sein, wenn da gewisse Erklärungen vorliegen, an die Sie vielleicht zunächst gar nicht so gedacht haben. Samuel, und dieser Name war ganz klar von Gott gegeben, Samuel war der erste Prophet seit Mose. Wir lesen nicht, dass es einen Propheten gab seit Mose, bis dann Samuel erschien. Und was wichtig ist zu begreifen, er war auch ein Priester und er war das Kind von levitischen Eltern. Schauen wir uns dies kurz einmal an. In 1. Chronik, Kapitel 6. 1. Chronik und Kapitel 6 und Vers 1. Die Söhne Levis sind diese. Und dann werden einige aufgeführt, unter anderem Gershom und Kehat. Nun, schauen wir uns jetzt Kehat weiter an in Vers 7. Kehats Sohn aber war, und da werden auch wiederum einige aufgeführt, oder lesen wir es erst einmal, Amminadab, dessen Sohn war Korach, dessen Sohn war Assir, dessen Sohn war Elkana. Vers 10. Und die Söhne Elkanas waren Amasai und Ahimot. Vers 11. Dessen Sohn war Elkana, dessen Sohn war Zuf, dessen Sohn war Nahat, dessen Sohn war Eliab, dessen Sohn war Jeroham, dessen Sohn war Elkana, wiederum der gleiche Name, aber eine andere Persönlichkeit, dessen Sohn war Samuel. Und die Söhne Samuels waren der erstgeborene Joel und der zweite Abia. Nun, die Söhne von Samuel, die haben kein so ein gutes Leben geführt, wie wir sehen werden. Aber wir sehen hier aus dieser Stelle, dass Samuel ein Kind levitischer Eltern war. Nun, wie ich sagte, ursprünglich war 1. und 2. Samuel ein Buch. Und wir gehen davon aus, dass Samuel der Autor der ersten 24 Kapitel des ersten Buches von Samuel war. Also die ersten 24 Kapitel des ersten Buches. Wir haben so ein paar Hinweise darauf, zum Beispiel in 1. Chronik, Kapitel 29, da wir hier im ersten Buch Chronik jetzt sind, 1. Chronik 29 und in Vers 29. Und da lesen wir, die Geschichte aber des Königs David, die frühere und die spätere, siehe, die steht geschrieben in der Geschichte Samuels des Sehers. Nun, Samuel war ein Prophet, er wurde auch ein Seher genannt, wir werden nachher noch sehen, warum. Und dann auch in der Geschichte des Propheten Nathan und in der Geschichte Gads des Sehers, aber diese beiden Aufzeichnungen von Nathan und Gad haben wir nicht, aber scheinbar die Aufzeichnung von Samuel, dem Propheten, dem Seher schon, denn das sind die ersten 24 Kapitel oder so im ersten Buch Samuel. Und ein weiterer Hinweis hierauf findet sich in 1. Samuel Kapitel 10. 1. Samuel 10, dass Samuel in der Tat Dinge niedergeschrieben hat. Und lesen wir in Vers 25. 1. Samuel 10, Vers 25. Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund, auf das Wort Recht werden wir noch eingehen, und schrieb es in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk, an jeden in sein Haus. Also hier sehen wir, dass Samuel in der Tat Worte niedergeschrieben hat. Und er gilt auch als der Autor der Bücher Richter und einiger Kapitel im Buch Josua. Und den Rest von 1. Samuel und auch das zweite Buch Samuel hat wahrscheinlich Jesaja verfasst. Nun, Samuel war ein ausgesprochen einzigartiger Mensch, aber gleichwohl hatte er Fehler, wie wir auch sehen werden. Aber er wird gepriesen von Gott. Er wird als ein Beispiel herausgestellt, und zwar in Jeremia Kapitel 15. Da wird Folgendes über ihn gesagt. Jeremia Kapitel 15. Es geht hier um das abtrünnige Volk. Es geht darum, dass Gott gesagt hat, der Zeitpunkt ist jetzt gekommen, dass ich nicht mehr meine Meinung ändern werde im Hinblick auf dieses Volk, das von mir abgefallen ist. Und er sagt jetzt hier in Jeremia 15 und Vers 1. Und der Herr sprach zu mir, Jeremia, und wenn auch Mose und Samuel vor mir stünden, so hätte ich doch kein Herz für dies Volk, treibe sie weg von mir und lass sie weggehen. Das war seine unabänderliche, unwiderrufbare Entscheidung. Nun, wir finden eine weitere interessante Stelle, die sich zwar nicht auf Samuel bezieht, aber das gleiche Prinzip zum Ausdruck bringt, in Hesekiel Kapitel 14 und in Vers 14. Und da sagt er, und er bespricht hier drei weitere interessante Persönlichkeiten, und wenn diese drei Männer im Lande wären, Noah, Daniel und Hiob, so würden sie durch ihre Gerechtigkeit allein ihr Leben retten, spricht Gott, der Herr. Und er spricht hier von einem Land, das Treubruch begangen hat gegen Gott. Und er sagt, ich werde dieses Land ausmerzen, ich werde es vernichten. Und selbst wenn solche gerechten Menschen zu mir beten würden, würde ich sie nicht hören. Ich möchte hier kurz ein paar Bemerkungen machen und ein wenig abschweifen von dem heutigen Thema. Aber es ist sehr wichtig in diesem Zusammenhang. Wir hatten in den vergangenen Predigten bereits gehört, dass ein Zeitpunkt kommen mag, wenn Gott sagt, ob es jetzt um ein individuelles Leben geht oder um das Leben einer ganzen Nation, das Überleben einer ganzen Nation. Gott hat sehr viel Geduld mit uns, aber der Zeitpunkt mag kommen, wenn seine Geduld zu Ende ist. Wenn jemand in seinem Leben zum Beispiel Warnungen erhalten hat, und ich spreche jetzt von Warnungen der Todesgefahr. Sagen wir einmal, Jemand schwebt absolut in Todesgefahr oder ist vielleicht sogar gestorben und wird dann wieder zum Leben durch künstliche Beatmung und so weiter zurückgebracht. Und das geschieht 2-3 Mal. Und es findet sich aber keine Änderung bei einem solchen Menschen. Dann ist ein solcher Mensch in großer Gefahr. Ich kenne ein solches Beispiel. Und diese Person hat sogar etwas von Gottes Wahrheit erkannt. Ich weiß nicht, wie viel. Aber hat sich dann abgewandt von Gott. Total. Ihm den Rücken gekehrt. Andere Dinge getan, die in keinster Weise mit Gottes Willen im Einklang stehen. Und jetzt ereignen sich Ereignisse in diesem spezifischen Fall, wo jemand, der dieser Person bekannt ist, bei einem Verkehrsunfall umkommt und ein sehr enger Verwandter sogar jetzt in Lebensgefahr schwebt. Die Frage ist, werden da die richtigen Punkte zusammengetragen? Wird man erkennen, was eigentlich hier jetzt geschieht? Oder ist das alles total, in Anführungszeichen, zufällig und hat keinerlei Bedeutung? Sie kennen alle das Gleichnis von dem Feigenbaum. Nun, ich spreche jetzt nicht von diesem berühmten Gleichnis, wo Christus sagt, an dem Feigenbaum sollt ihr erkennen, dass meine Wiederkunft nahe ist. Ja, wenn der Feigenbaum Blüten hat, dann wisst ihr, dass der Zeitpunkt nahe herangerückt ist. Es gibt ein weiteres Beispiel und Gleichnis von einem Feigenbaum, und zwar ein Feigenbaum, der für eine gewisse Zeit lang, 3 Jahre, stand, ohne irgendwelche Frucht zu bringen. Und dann wollte der Meister dieses Feigenbaums ihn umhauen, und dann wurde er gebeten, diesem Feigenbaum noch 1 Jahr Frist zu geben. Sie kennen ja dieses Gleichnis. Ich habe das auch einmal vor einigen Jahren, vielen Jahren, in einer Gedichtform zusammengefasst. Ich möchte das gleich zu Beginn der heutigen Predigt Ihnen mitteilen. Und das Gedicht heißt, noch 1 Jahr. Wie oft muss ich noch wiederkommen, um diesen Feigenbaum zu sehen, der schon 3 Jahr den Platz genommen den Bäumen, die im Schatten stehen. Dürr, fruchtlos, kahl und ohne Halt, so steht er da und welkt dahin. Ein Jammerbild, nutzlos und kalt, erfüllt er keinen Sinn. So hau ihn um, denn viel zu lang hat er gehindert schon das Land. Beschieden sei der Untergang dem, der nicht Zeit zu wachsen fand. Halt, lieber Herr, ich bitte dich, 1 Jahr noch sei dem Baum gewährt. Umsorgt, gepflegt wird er durch mich, dass er vielleicht die Mühe ehrt. Doch fehlt auch dann jegliche Spur von Frucht, die voll vom Baume hängt. Dann sag auch ich, Herr, fäll ihn nur. Er nimmt nicht an, was man ihm schenkt. Schauen Sie, in einer solchen Situation wollen wir uns nicht befinden. Wenn wir merken in unserem Leben, dass die Zeit eng wird, dass die Geduld Gottes mit uns abnimmt, dann ist es höchste Zeit aufzuwachen. Dann ist es höchste Zeit, auf die Ereignisse in unserem Leben und auch im Leben von anderen, die man kennt, zu achten. Wie wir gelesen haben, selbst Daniel, Hiob, Mose, Samuel, andere, die würden letztendlich nicht bei Gott Gehör finden, wenn Gott sich entschlossen hat, einem gewissen Ende dann durchzuführen und diesem Ende nicht mehr entgegenzuwirken. Und wir werden das auch in dem Leben von Samuel mehrfach sehen, dass das genau der Fall war. Aber was nun Samuel angeht, die Bibel sagt uns klar und deutlich, dass er im Reich Gottes sein wird. Schauen wir uns Hebräer Kapitel 11 einmal an. Hebräer Kapitel 11 und lesen wir in Vers 32. Was soll ich noch mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten. Und dann wird einiges über alle die genannt und gesagt, aber dann heißt es in Vers 39, diese alle haben durch den Glauben Gottes Zeugnis empfangen und doch nicht die Verheißung erlangt, weil Gott etwas Besseres für uns vorgesehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Es geht um die Vollendung, es geht um das ewige Leben. Und um klar und deutlich zu machen, um was für Verheißungen es sich hier dreht, lesen wir einmal Vers 13. Auch hier sagt er wieder, diese alle sind gestorben im Glauben und haben die Verheißungen nicht ergriffen, sondern sie nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Und dann auch in Vers 24, wo es heißt, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben. Wie viele, die sich abwenden von Gottes Kirche, die sich abwenden von Gott, wollen diesen flüchtigen, vorübergehenden Genuss der Sünde haben, wollen wieder in dem Genuss der Welt leben. Vers 26. Aber er hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung im Reich Gottes. Schauen Sie, Samuel wird im Reich Gottes sein. Er wird eine hohe Belohnung erhalten, aufgrund seines Lebens. Er hat den Fehler nicht gemacht und Mose hat den Fehler auch nicht gemacht, wie so viele leider es im Laufe ihres Lebens gemacht haben, die die Wahrheit zu einem gewissen Grade zumindest erkannt haben und sich dann wieder abgewandt haben von der Wahrheit, von Gott, von seiner Kirche, von seiner Predigerschaft. Nun, wie ich sagte, Samuel war ein Seher. Und Sie können das in 1. Chronik, Kapitel 9 und Vers 22 später nachlesen. Er war natürlich ein Prophet, und wir werden das noch näher besprechen. In 1. Samuel, Kapitel 3 und Vers 19 wird es zum Beispiel so gesagt. Er war natürlich auch ein Richter. Und wir schauen uns dies einmal kurz an in der Apostelgeschichte. Da wird nämlich auch von Samuel gesprochen. Apostelgeschichte 13. Und Vers 20. Apostelgeschichte 13 und Vers 20. Danach gab er, nämlich Gott, ihnen, dem Volk, Richter bis zum Propheten Samuel. Und wie wir sehen werden, unter Samuel dann wurde das Richteramt abgeschafft, denn dann wurde ein König eingesetzt. Auch das eine sehr interessante Erzählung, die für uns heute große Bedeutung hat. Und er war auch ein Priester. Schauen wir uns auch dies kurz jetzt an, obwohl wir das nachher noch lesen werden, in 1. Samuel Kapitel 2. 1. Samuel Kapitel 2. Und lesen wir dies hier in Vers 35. 1. Samuel Kapitel 2 und in Vers 35. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, sagt Gott über Samuel, wie wir sehen werden. Der wird tun, was oder wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Nun, wir lesen auch, dass grundsätzlich Gott Samuel erhört hat. Schauen wir uns Psalm 99 kurz an. Psalm 99 und Vers 6. Es ist ja bedeutsam, denn wir haben ja auch gelesen, dass es dann gewisse Situationen gibt, wo Gott selbst Samuel nicht mehr erhören würde. 1. Samuel 99, oder vielmehr Psalm 99 und Vers 6. Mose und Aaron unter seinen Priestern und Samuel unter denen, die seinen Namen anrufen, die riefen an den Herrn und er erhörte sie. Und wir lesen auch, dass Gott durch Samuel sprach. Mit anderen Worten, dass Samuel die Worte Gottes verkündigte. Auch das ist wichtig im Hinblick auf gewisse Dinge, die im Leben von Samuel geschehen sind. Schauen wir uns 1. Chronik an. 1. Chronik, Kapitel 11. Und in Vers 3. Und die Ältesten Israels kamen zum König nach Hebron. Und David schloss einen Bund mit ihnen in Hebron vor dem Herrn. Und sie salbten David zum König über Israel nach dem Wort des Herrn durch Samuel. Schauen Sie, Samuel hatte es gesagt, aber er hat es nicht von sich aus gesagt, sondern aufgrund von Gottes Wort, das ihm offenbart worden war. Und wir werden auch sehen, dass Samuel hin und wieder zunächst einmal andere Gedanken hatte, andere Ideen hatte und Gott ihm offenbaren musste. Nein, das ist nicht so, wie es sein soll. Das ist es, so wie es geschehen muss. Auch das ist sehr interessant, denn wir manchmal haben auch so Ideen, Gedanken, dass wir meinen, auch wir wüssten bereits schon die Antwort und wissen sie aber noch nicht. Wir sollten dann warten, bis Gott uns die Antwort zeigt und offenbart. Kehren wir zur Apostelgeschichte 3 zurück. Apostelgeschichte und diesmal Kapitel 3. Denn auch hier wird sich etwas Interessantes über Samuel zeigen. Lesen wir, was Petrus sagt, angefangen in Vers 19. Tut nun Buße, besser bereut, kehrt um, habt eine andere Gesinnung und bekehrt euch, dass eure Sünden getilgt werden, auf dass Zeiten der Erquickung kommen von dem Angesicht des Herrn und er den sende, den er für euch zum Christus bestimmt hat, Jesus. Ihm muss der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten, in denen alles wiederhergestellt wird, wovon Gott geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anbeginn, oder wie die Lutherbibel 2009 es sagt, von Anfang der Welt. Vers 24. Und alle Propheten von Samuel an und danach, wie viele auch geredet haben, die haben diese Tage verkündet. Worum geht es? Es geht um die Wiederkunft Christi. Es geht um die Wiederherstellung des Reiches Gottes hier auf Erden. Samuel hat dies verkündigt, er hat dies den Menschen damals erklärt. Nun, wenn Sie die Bücher Samuel und Chronik lesen, werden Sie das nicht unbedingt daraus entnehmen können. Aber hier wird dieser Kommentar gegeben von Petrus, der wusste, unter göttlicher Inspiration es sagen konnte, dass Samuel von der Wiederkunft Christi sprach. Zunächst einmal von dem ersten Auftreten und dann natürlich von seiner Wiederkunft, seiner Rückkehr, wenn das Reich Gottes auf Erden errichtet werden würde. Und für die Zeit davor, wenn Gott diejenigen, die er beruft, auffordert zu bereuen, die Sünden abzulegen und den richtigen Weg zu gehen. Eine noch weitere interessante Aussage findet sich im 2. Chronik, Kapitel 35. Auch das wäre etwas, was man nicht unbedingt in den Samuel-Büchern lesen würde. Aber in 2. Chronik 35 und auch nicht in den Büchern der Chronik, wenn sie dann über Samuel zu seinen Lebzeiten sprechen, aber später wird etwas gesagt. In 2. Chronik 35, es geht hier um einen sehr gerechten König von Juda, dem König Josia. Und der hat dann auch angefangen, den Götzendienst in Juda abzuschaffen, hat dann sogar auch das Passa auf sehr bemerkenswerte und beeindruckende Weise gehalten. Und was sagt hier Gott in 2. Chronik 35 und in Vers 18? Es war aber kein Passa gehalten worden in Israel, wie dies von der Zeit des Propheten Samuel an. Und kein König in Israel hat das Passa so gehalten, wie Josua Passa hielt, mit den Priestern, Leviten und ganz Juda und Israel, das sich eingefunden hatte mit den Einwohnern von Jerusalem. Im 18. Jahr der Herrschaft Josuas wurde dies Passa gehalten. Das ist eine bemerkenswerte Aussage jetzt im Hinblick auf Josua. Seit den Tagen Samuels wurde das Passa so nicht mehr gehalten. Selbst nicht unter den Königen, unter den gerechten Königen sogar, die vor Josua waren. Aber lesen wir es noch einmal, um die Bedeutung dieser Aussage klar zu erkennen. Vers 18. Es war kein Passa gehalten worden in Israel wie dies. Nun, Passa wurde wohl scheinbar gehalten, aber nicht wie dies. Von der Zeit des Propheten Samuel an, also unter Samuel war auch ein bemerkenswertes Passa scheinbar gehalten worden. Und ich möchte sagen jährlich, obwohl das aus den 1. und 2. Samuel-Büchern nicht hervorgeht, aber hier wird es klar und deutlich gesagt. Und dann wird noch etwas weiteres gesagt, wenn wir uns nachher dann gleich beginnen werden, das Leben uns von Samuel anzuschauen, dann wird immer und immer wieder von Propheten gesprochen, die sich dann auch mit Samuel zusammentun. Nun, es sieht so aus, und das wird von Kommentaren uns mitgeteilt, dass Samuel Prophetenschulen gegründet hat, wenn dann von der Schar der Propheten gesprochen wird. Das waren so die Prophetenjünger, sagen wir einmal, unter ihm, die ausgebildet wurden zu Propheten. Und wir lesen dies auch dann später von Elia und Elisa, dass es solche Prophetenjünger gab, dass diese Schulen nach wie vor bestanden. Ich hatte ja 2 Predigten gegeben über Elia vor nicht allzu langer Zeit. und hat auch darauf hingewiesen, Sie können das nachher in 2. Könige Kapitel 2 und Vers 3 nachlesen, dass hier von Prophetenjüngern gesprochen wird. Und die Idee ist die, dass Samuel es war, der diese Prophetenschulen zunächst einmal gegründet hat. So, mit diesen Vorbemerkungen möchte ich jetzt beginnen, mit Ihnen das Leben von Samuel zu besprechen. Und wir werden alle Stellen lesen. Von daher ergibt sich schon, dass wir nicht alles dies in einer Predigt jetzt bewerkstelligen können und wollen und sollen und müssen. Aber wir werden alle Stellen uns anschauen, die direkt von Samuel sprechen. Und dann auch eine Stelle, die nicht von Samuel spricht, obwohl man vielleicht meint, sie spreche von Samuel. Aber in 1. Samuel Kapitel 1 und Vers 1 gibt es auch wiederum hier die Vorgeschichte. Und die ist wichtig zu begreifen. Da heißt es 1. Samuel 1,1. Es war ein Mann von Ramathaim Zophim vom Gebirge Ephraim, der hieß Elkanah. Von dem haben wir eben bereits schon in 1. Chronik gelesen. Ein Sohn Jeroams, des Sohnes Elihus, des Sohnes Tuhus, des Sohnes Zufs, ein Ephraimiter. Nun, wir hatten aber bereits gesehen, dass er ein Levit war. Warum wird hier Ephraimiter gesagt? Nun, er lebte in dem Gebiet von Ephraim. Und von daher wurde er dann so genannt, aber er war von Hause aus ein Levit, der eben im Gebiet von Ephraim lebte. Vers 2. Und er hatte 2 Frauen. Schlecht. Schauen Sie, Polygamie wird zwar im Alten Testament mehr und mehr erwähnt, sogar auch Jakob hatte ja nun 2 Frauen und noch 2 Mägde, also in gewisser Weise 2 Frauen, 2 Nebenfrauen. Aber es war nie in Gottes Absicht, dass man mehr als eine Frau haben sollte. Im Anfang schuf Gott Mann und Frau, ein Mann und eine Frau, und die 2 würden ein Fleisch sein. Aber der Mensch entschied sich, mehr als nur eine Frau zu haben. Und damals hat Gott das, ich möchte sagen, übersehen oder ist nicht direkt auf dieses Problem eingegangen, aber er hat durch das, was dann geschah, gezeigt, wie ungünstig eine solche Situation ist. Denn wenn Sie sich die Geschichten anschauen, wo ein Mann mehr als eine Frau hatte, das war nie von Glück und Gunst und Freude gesegnet. Da gab es immer Zwiespalt, da gab es immer Neid und Eifersucht. Es war keine glückliche Ehe. Aber hier, wie gesagt, man lebte in diesen Zeiten, man folgte der Tradition der Menschen und so haben hier in diesem Falle auch wiederum diese Situation stattgefunden. Also dieser Vater, wie wir gleich sehen werden, von Samuel, der hatte 2 Frauen. Die eine hieß Hannah und die andere Penina. Aber jetzt, Penina hatte Kinder. Hannah hatte keine Kinder. Und dieser Mann, Vers 3, der ging jährlich hinauf von seiner Stadt, um anzubeten und dem Herrn Zebaoth zu opfern in Silo. Und dort waren Hophni und Pinhas, die beiden Söhne Elis, Priester des Herrn. Nun, die Idee ist die hier, dass sie jährlich, oder vielmehr der Mann, ging jährlich hinauf, um das Laubhüttenfest in Silo zu halten. Und die Bemerkung ergibt sich auch aus Vers 9. Da stand Hannah auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Und dann auch in Vers 21 im gleichen Kapitel. Und als der Mann Elkanah hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um dem Herrn das jährliche Opfer zu opfern, was er gelobt hatte und so weiter und so fort. Alles dies sind Hinweise darauf, dass dies im Herbst geschah, und zwar zur Zeit des Laubhüttenfestes. Vers 4. Wenn nun der Tag kam, dass Elkanah opferte, gab er seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern ihren Anteil oder ihre Anteile. Aber Hannah gab er nur einen Anteil, obgleich er Hannah lieb hatte, der Herr aber hatte ihren Leib verschlossen. Und ihre Widersacherin, Vers 6. Schauen Sie, da war wiederum Neid und Eifersucht und Hass. Jetzt nicht unbedingt von Hannah, der anderen Frau gegenüber, aber jetzt von der Frau, die eben gebären konnte. Und die sah dann natürlich auf ihre Nebenbuhlerin, sagen wir mal, diese Widersacherin herab. Und ihre Widersacherin kränkte und reizte sie sehr, weil der Herr ihren Leib verschlossen hatte. Und so ging es alle Jahre. Stellen Sie sich einmal die Situation vor hier. Also hier hatte dieser Mann 2 Frauen und diese eine, die also hier Kinder gebären konnte, die gab nichts als Streit und Zorn und gehässige Bemerkungen der Hanna gegenüber. So ging es alle Jahre. Wenn sie hinaufzog zum Haus des Herrn, kränkte jene sie. Und dann weinte Hanna und aß nichts. Sehr verständlich. Elkana aber, ihr Mann, der sprach zu ihr: Hanna, warum weinst du und warum isst du nichts? Und warum ist dein Herz so traurig? Bin ich dir nicht mehr wert als 10 Söhne? Nun, hört sich gut an, aber das ganze Problem lag eben auch in der Vielehe hier. Vers 9. Und da stand Hanna auf, nachdem sie in Silo gegessen und getrunken hatte. Und Eli aber, der Priester, saß auf einem Stuhl am Türpfosten des Tempels des Herrn. Und sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr und gelobte ein Gelübde und sprach: Herr Zebaoth, wirst du das Elend deiner Magd ansehen und an mich gedenken und deiner Magd nicht vergessen, und wirst du deiner Magd einen Sohn geben, so will ich ihn dem Herrn geben sein Leben lang, und kein Schermesser soll auf sein Haupt kommen. Was hier die Hanna gelobt, ist, dass wenn sie einen Sohn erhalten sollte, er würde ein Gottgeweihter sein für sein ganzes Leben. Schauen wir uns kurz 4. Mose 6 an, wo das rituale Gesetz, das für uns heute keine Gültigkeit mehr hat, nebenbei gesagt, aber das gab es damals, dieses rituale Gesetz eines Gottgeweihten näher erklärt wird. 4. Mose 6, angefangen Vers 1. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage den Israeliten und sprich zu ihnen: Wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Gelübde tut, sich dem Herrn zu weihen, so soll er sich des Weines und starken Getränkes enthalten. Würzwein und starken Würztrank soll er auch nicht trinken, auch nichts, was aus Weinbeeren gemacht wird. Er soll weder frische noch gedörrte Weinbeeren essen. Und solange er geweiht ist, Vers 4, soll er nichts essen vom Ertrag des Weinstocks und von den unreifen bis zu den überreifen Trauben. Und Simson war auch ein Gottgeweihter, der hat aber alle diese Gebote übertreten. Vers 5. Solange sein Gelübde währt, soll kein Schermesser über sein Haupt fahren. Und hier war es bei Samuel so, er würde ein ganzes Leben lang ein Gottgeweihter sein. Und so war das bei Samson auch der Fall. Aber Sie können sich daran erinnern, dass bei Samson man ihm dann das Haar abgeschnitten hatte. Der Samuel hatte dann in der Tat langes Haar bis zu Ende seines Lebens. Denn bei ihm ging es nicht mehr so, wie es hier heißt, und bis die Zeit um ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat, ist er heilig und soll das Haar auf seinem Haupte frei wachsen lassen. Er war ein Gottgeweihter sein ganzes Leben hindurch. Und während der ganzen Zeit, Vers 6, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht unrein machen beim Tode seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders, seiner Schwester, denn die Weihe für seinen Gott ist auf seinem Haupt. Und dann werden weitere Bedingungen hier aufgeführt, und wenn dann die Zeit um ist, muss er sich dann reinigen, dann bei der Stiftshütte, später am Tempel. Aber alles dies ist für uns heute natürlich auch nicht mehr deshalb nötig und möglich, weil wir gar keinen Tempel haben. Aber das sind natürlich rituale Gesetze gewesen. Aber gleichwohl war Samuel dann jemand, der in der Tat langes Haar trug. Vers 12 in 1. Samuel 1. Und da sie lange betete vor dem Herrn, da achtete Eli auf ihren Mund. Denn Hanna redete in ihrem Herzen, nur ihre Lippen bewegten sich, ihre Stimme aber hörte man nicht. Und da meinte Eli, sie wäre betrunken. Schauen Sie, wie schnell man falsche Schlussfolgerungen ziehen kann, wenn man sich auf gewisse äußere Umstände konzentriert. Und es gab nicht nur falsche Schlussfolgerungen, sondern die wurden auch dann in gewisser Weise aggressiv der Hanna mitgeteilt. Und Eli sprach zu ihr: Wie lange willst du betrunken sein? Gib den Wein von dir, den du getrunken hast. Hanna aber antwortete und sprach: Nein, mein Herr, ich bin eine betrübte Frau. Wein und starkes Getränk habe ich nicht getrunken, sondern habe mein Herz vor dem Herrn ausgeschüttet. Du wollest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten. Zuchtlose Frau. Im Zusammenhang mit dem übermäßigen Genuss von starkem Wein und Getränk. Die Idee war die, die war jetzt berauscht, hatte einen Alkoholrausch und wusste nicht, was sie tat. Das hatte der Eli gemeint. Und die Hanna sagte: Nee, dann wäre ich ja eine zuchtlose Frau. Das bin ich keineswegs. Du wolltest deine Magd nicht für eine zuchtlose Frau halten, denn ich habe aus meinem großen Kummer und aus Trauer und Traurigkeit so lange geredet. Und er antwortete und sprach, er erkannte, das war in der Tat die Wahrheit: Geh hin in Frieden, der Gott Israels wird dir geben, was du von ihm erbeten hast. Bislang wurde noch nicht einmal gesagt, was jetzt erbeten worden war. Aber der Eli unter Inspiration Gottes konnte dies zum Ausdruck bringen. Er wusste, Gott würde dieses Gebet der Hanna erhören. Und sie sprach, Vers 18, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Und da ging die Frau ihres Weges und aß und sah nicht mehr so traurig drein. Am anderen Morgen machten sie sich früh auf, und als sie angebetet hatten vor dem Herrn, da kehrten sie wieder um und kamen heim nach Rama. Und Elkana erkannte Hanna, seine Frau, und der Herr gedachte an sie. Erkennen in diesem Zusammenhang ist immer eine sexuelle Betätigung hier. Und der Herr gedachte an sie, und als die Tage um waren, ward Hanna schwanger. Und sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel. Aber das war natürlich unter Inspiration geschehen, Samuel. Denn, so sprach sie, ich habe ihn von dem Herrn erbeten. Und deswegen haben wir ja gesagt, die Bedeutung von Samuel ist erhört oder erbeten von Gott. Und als der Mann Elkana hinaufzog mit seinem ganzen Hause, um dem Herrn das jährliche Opfer zu opfern und was er gelobt hatte, da zog Hanna nicht mit hinauf, sondern sprach zu ihrem Mann, wenn der Knabe entwöhnt ist, will ich ihn bringen, dass er vor dem Herrn erscheine und bleibe dort für immer. Und Elkana, ihr Mann, sprach zu ihr, so tue, wie es dir gefällt, bleib, bis du ihn entwöhnt hast. Und dann lesen wir, der Herr bestätige aber, was er geredet hat, und so blieb die Frau und stillte ihren Sohn, bis sie ihn entwöhnt hatte. Vers 24. Und nachdem sie ihn entwöhnt hatte, dann nahm sie ihn mit sich hinauf, dazu einen dreijährigen Stier, einen Scheffel Mehl, einen Krug Wein, und brachte ihn in das Haus des Herrn nach Silo. Und der Knabe war noch jung. Und sie schlachteten den Stier und brachten den Knaben zu Eli. Und sie sprach, ach, mein Herr, so wahr du lebst, mein Herr, ich bin die Frau, die hier bei dir stand, um zum Herrn zu beten. Um diesen Knaben bat ich. Nun hat der Herr mir gegeben, was ich von ihm erbeten habe. Darum gebe ich ihn dem Herrn wieder sein Leben lang, weil er vom Herrn erbeten ist. Und sie beteten dort den Herrn an. Und jetzt kommt ein sehr bemerkenswertes Gedicht, ein Psalm, könnte man sagen, von Hanna, ein Gebet, das aber hier wiedergegeben ist. Kapitel 2, angefangen Vers 1. Und Hanna betete und sprach, mein Herz ist fröhlich in dem Herrn, mein Horn ist erhört in dem Herrn. Mein Mund hat sich weit aufgetan, wider meine Feinde, denn ich freue mich deines Heils. Es ist niemand heilig wie der Herr. Schauen Sie, wir werden alle heilig genannt, wenn wir wahre Christen sind, wenn Gottes Heiliger Geist in uns wohnt, wenn wir durch den Heiligen Geist gezeugte Kinder Gottes sind. Nun, der Heilige Geist, wenn er uns gegeben wird bei der richtigen Taufe, ist lediglich eine Anzahlung, könnte man sagen. Einige meinen, man bekommt dann die Fülle des Heiligen Geistes im Zeitpunkt der Taufe. Die verstehen nicht, wovon sie reden. Wir müssen wachsen in der Gnade, in der Erkenntnis. Wir müssen wachsen im Gebrauch des Heiligen Geistes, den Gott uns gibt. So sind wir natürlich nicht heilig wie der Herr, aber wir werden schon heilig genannt, ausgesondert zu einem heiligen Zweck. Wir sind eine ausgesonderte, herausgerufene Gemeinde, um heilig zu leben. Aber es ist niemand heilig wie der Herr, und außer dir ist keiner und ist kein Fels, wie unser Gott ist. Lasst euer großes Rühmen und Trotzen, freches Reden gehe nicht aus eurem Munde, denn der Herr ist ein Gott, der es merkt, und von ihm werden Taten gewogen. Man hat den Eindruck so ein bisschen, dass sie auch auf ihre Widersacherin so ein bisschen anspielt. Wie auch immer, was sie sagt ist, Gott sieht das. Also man kann das irgendwo vor Gott nicht verbergen. Und von ihm werden Taten gewogen. Es geht nicht nur um das Reden, es geht auch um das Tun. Und Gott schaut sich unser Leben an. Und wie ich eben in diesem Gedicht gesagt habe, er gibt uns eine gewisse Zeit. Aber wenn er merkt, dass man einfach nicht bereit ist, zu bereuen, sich zu ändern, sich zu bekehren, Gottes Weg zu gehen, dann wird letztlich der Zeitpunkt kommen, wenn unsere Zeit ein Ende genommen hat. Vers 4. Der Bogen der Starken ist zerbrochen, und die Schwachen sind umgürtet mit Stärke. Und die da satt waren, die müssen um Brot dienen. Und die Hunger litten, die hungert nicht mehr. Schauen Sie, wie Gott das ändern kann. Wenn jemand hochmütig wird, weil er vielleicht viel Geld hat, weil er ein reicher Mann ist, eine reiche Frau ist, kann Gott einem das nehmen. Und auf der anderen Seite, wenn einer demütig ist, kann Gott einen dann reich machen oder reicher. Gott kann das tun, aber lassen wir es Gott tun. Meinen wir nicht, wir müssten jetzt uns darauf konzentrieren, reich zu werden, denn wie Paulus sagte, dann fallen wir in viele schändliche Versuchungen. Mose war bereit, seinen Reichtum aufzugeben, nicht diesen vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, denn sein Reichtum war der Schatz, der im Himmel für ihn aufbewahrt werden würde, den Christus mitbringen würde, wenn er zurückkommt hier auf diese Erde. Die Unfruchtbare hat 7 geboren und die viele Kinder hatte, die Welt dahin. Auch wiederum dieses Prinzip, Gott kann das tun. In ihrem Fall hatte er es ja auch getan. Er hatte ja diejenige, die unfruchtbar war, Hannah, dazu gebracht, dass sie Kinder gebären konnte. Und wie wir sehen werden, nicht nur eins. Der Herr tötet, Vers 6, und macht lebendig. Der Herr tötet? Glauben wir das wirklich? Gott warnt uns. Er sagt, wenn wir abweichen, wenn wir uns total von Gott entfernen, kann er uns töten. Wir werden gleich sehen, oder wenn nicht gleich, sondern in der nächsten Predigt, dass Gott in der Tat direkt eingreift, um Menschen zu töten. Wir müssen das begreifen. Der Herr tötet und er macht lebendig. Er führt ins Totenreich und wieder herauf. Ja, er bringt es dazu, dass Menschen auferstehen von den Toten. In vielen Fällen, bis jetzt, sind Menschen auferstanden in dem Sinne, dass sie wieder belebt wurden. Sie sind gestorben, sind wieder auferweckt worden. Christus hat Lazarus auferweckt, nachdem er bereits einige Tage tot war. Aber es geht natürlich auch um die Auferstehung zum ewigen Leben, wenn Christus zurückkommt, für diejenigen, die er berufen hat, denen er den Heiligen Geist gegeben hat. Der Herr macht arm und er macht reich, Vers 7. Er erniedrigt, er erhöht. Er hebt auf den Dürftigen aus dem Staube und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Denn der Weltgrundfesten sind des Herrn und er hat die Erde darauf gesetzt. Er wird behüten die Füße seiner Heiligen. Denken wir immer daran, wenn wir eine Beziehung zu Gott haben, dann werden wir nicht von Zeit und Zufall beherrscht. Gott weiß alles über uns. Er wird nicht zulassen, dass wir in eine Versuchung gelangen, in eine Prüfung geraten, die zu schwer wäre für uns, sie zu bestehen. Und wie es heißt, er wird den Ausweg zeigen, sodass wir eine Prüfung ertragen können. Das mag manchmal sehr schwierig sein zu sehen. Wie kann man aus dieser Situation, in der man jetzt steckt, einen Ausweg finden? Ja, wir werden ihn nicht finden, möglicherweise, aber Gott. Und Gott sagt, ich kann euch diesen Ausweg zeigen und will ihn auch zeigen, aber ihr müsst ihn dann natürlich auch gehen. Es gibt viele Stellen, wo Gott auf gewisse Dinge, auf gewisse Weise eingegriffen hat, an die man nie hätte denken können. Damals, als er das Rote Meer gespalten hat, dass die Israeliten da durchgehen konnten. Ja, wer hätte daran gedacht? Er wird behüten die Füße seiner Heiligen, Vers 9. Aber die Frevler sollen zunichte werden in Finsternis. Das sind die zwei Seiten der gleichen Medaille. Das darf man nicht vergessen. Denn viel Macht hilft doch niemand, sagt sie hier. Man mag mächtig sein, man mag stolz sein, man mag reich sein, man mag Prestige haben, man mag Anerkennung haben bei den anderen Menschen. Das hilft einem nichts, wenn man sich von Gott abwendet. Die mit dem Herrn hadern, Vers 10, die müssen zugrunde gehen. Über ihn wird er donnern im Himmel, der Herr wird richten der Welt enden. Er wird Macht geben seinem Könige und erhöhen das Horn seines Gesalbten. Vers 11, und Elkanah ging heim nach Rama in sein Haus, der Knabe aber war des Herrn Diener vor dem Priester Eli. Aber jetzt lesen wir ein Problem, was Eli hatte, der Priester, der hatte nämlich 2 Söhne. Vers 12, aber die Söhne Elis waren ruchlos. Die waren ruchlos und die fragten nicht nach dem Herrn. Also hier waren die Söhne des Hohepriesters. Die hatten sehr wichtige Aufgaben zu erfüllen. Aber die taten es auf total falsche Weise. Die waren, wie wir jetzt sehen werden, egoistisch, ruchlos. Die fragten nicht nach dem Herrn. Die fragten auch nicht nach dem, was dem Priester zustand, vom Volk. Wenn jemand ein Opfer bringen wollte, so kam des Priesters Diener, wenn das Fleisch kochte, und hatte eine Gabel mit 3 Zacken in seiner Hand und stieß in den Tiegel oder Kessel oder Pfanne oder Topf, und was er mit der Gabel hervorzog, das nahm der Priester für sich. Und so taten sie allen in Israel, die dorthin kamen, nach Silo. Und desgleichen, ehe sie das Fett in Rauch aufgehen ließen, kam des Priesters Diener und sprach zu dem, der das Opfer brachte, gib mir Fleisch für den Priester zum Braten, denn er will nicht gekochtes Fleisch von dir nehmen, sondern rohes.
Das war alles total gegensätzlich im Gegensatz zu den damaligen ritualen Gesetzen im Hinblick auf die Opfer.
Und wenn dann jemand zu ihm sagte, Vers 16, lass erst das Fett in Rauch aufgehen und nimm dann, was dein Herz begehrt, so sprach er zu ihm, du sollst mir es jetzt geben, wenn nicht, so nehme ich es mit Gewalt. Und so war die Sünde der jungen Männer sehr groß vor dem Herrn, denn sie verachteten das Opfer des Herrn. Samuel aber, Vers 18, der war ein Diener vor dem Herrn, und der Knabe war umgürtet mit einem leinenen Priesterschurz. Und dazu machte ihm seine Mutter ein kleines Oberkleid und brachte es ihm Jahr für Jahr, wenn sie mit ihrem Mann hinaufging, um das jährliche Opfer darzubringen, scheinbar wiederum zur Zeit des Lobhüttenfestes. Und Eli segnete Elkana und seine Frau und sprach, der Herr gebe dir Kinder von dieser Frau anstelle dessen, den sie vom Herrn erbeten hat. Und sie gingen zurück an ihren Ort, und der Herr suchte Hannah heim, dass sie schwanger ward, und sie gab und sie gebar 3 Söhne und 2 Töchter.
Schauen Sie, wenn wir Gott etwas geben, das gibt es in verschiedenster Art und Weise, wie man das hier anwenden könnte, zum Beispiel auch Zehntenzahlung. Nun, wer will schon gerne Gott Geld geben? Wer will Geld für, was man vielleicht meint, Dinge ausgeben? Ja, wenn ich das jetzt Gott gebe, habe ich das Geld ja nicht mehr. Schauen Sie, aber wenn Gott etwas von uns verlangt, und er verlangt das, er sagt auch, aber ich werde euch dann auch segnen. Und er wird dann einen Segen über uns ausschütten, wie es im Buch Maleachi heißt, der sogar so groß ist, man kann ihn kaum irgendwo dann irgendwie benutzen oder man weiß gar nicht, wo man das alles hintun soll. Schauen Sie, hier das Gleiche. Die Anna war unfruchtbar. Und dann hat sie gesagt, okay, ich will, wenn du mir einen Sohn gibst, ich will ihn dir weihen. Und daraufhin hat sie 3 Söhne, 3 weitere Söhne und 2 Töchter erhalten. Aber der Knabe Samuel wuchs heran bei dem Herrn. Vers 22, aber Eli war sehr alt geworden, und immer wenn er von all dem hörte, was seine Söhne ganz Israel antaten und dass sie bei den Frauen schliefen, die vor dem Eingang der Stiftshütte dienten, da sprach er zu ihnen, warum tut ihr solches? Denn ich höre diese bösen Dinge, die ihr tut, vom ganzen Volk. Nicht doch meine Söhne, denn das Gerücht, von dem ich reden höre in des Herrn Volk, ist nicht gut. Wenn jemand gegen einen Menschen sündigt, so kann es Gott entscheiden. Wenn aber jemand gegen den Herrn sündigt, wie soll es dann oder wer soll es dann für ihn entscheiden? Bevor ich fortfahre, hier hat Eli zwar die Söhne ermahnt, aber nichts weiteres getan. Er hätte sie in keinster Weise mehr in diesem Amt belassen dürfen. Er hätte sie absetzen müssen. Er hat es nicht getan. Er wusste genau, was die da taten. Die haben herumgehurt. Und er sagt ihnen, ihr sündigt gegen Gott. Denn letztendlich ist jede Sünde, die wir begehen, gegen Gott. David sagt, gegen dich habe ich gesündigt, weil Gott ist der Gesetzgeber. Gott ist der Richter. Aber sie wollten natürlich nicht auf ihren Vater hören. Und Eli hat es versäumt, die richtigen Konsequenzen zu ziehen. Aber schauen wir, was jetzt gesagt wird. Aber sie gehorchten der Stimme ihres Vaters nicht, denn der Herr war willens, sie zu töten. Der Herr war willens, sie zu töten. Schauen Sie, das sehen wir häufiger in der Bibel. Die hatten den Punkt erreicht, wo Gott sagte, genug ist genug. Die werden sich auch nicht ändern. Ich habe ihnen lange genug die Reue angeboten. Sie haben sie abgelehnt. Sie hören auf niemanden. Sie leben weiter in diesem verderblichen Leben. Ich werde sie töten. Und wie wir sehen werden, er hat sie auch getötet. Aber der Knabe Samuel, Vers 26, der nahm immer mehr zu an Alter und Gunst oder auch Gnade, das Wort hier für Gunst kann auch mit Gnade übersetzt werden, bei dem Herrn und bei den Menschen. Nun kam ein Mann Gottes, der wird hier nicht näher identifiziert. Der kam zu Eli und sprach zu ihm, so spricht der Herr, ich habe mich offenbart im Hause deines Vaters, als sie noch in Ägypten dem Hause des Pharao gehörten, und hab's mir erwählt aus allen Stämmen Israels zum Priestertum. dass sie auf meinem Altar opfern und Räucherwerk verbrennen und den Priesterschurz vor mir tragen, und ich habe dem Hause deines Vaters alle Feueropfer Israels gegeben. Vers 29. Warum tretet ihr denn mit Füßen meine Schlachtopfer und Speisopfer, die ich für meine Wohnung geboten habe, und du ehrst deine Söhne mehr als mich? Sagt der Herr, dass ihr euch mästet von dem besten aller Opfer meines Volkes Israel. Nun, Eli hatte sich nicht persönlich daran beteiligt, aber er hat es gewusst, dass seine Söhne es taten, hat nichts unternommen, hat damit gezeigt, dass er seine Söhne mehr ehrte als Gott. Und was sagt Christus? Wenn ihr irgendjemand anderen mehr liebt als mich, und Ehren und Lieben hier in diesem Zusammenhang kann man gleichsetzen, dann seid ihr meiner nicht wert. Wenn es um eine Situation geht, wo man entweder Gott gehorcht oder den Menschen, müssen wir Gott gehorchen, egal was die Konsequenz sein mag. Man kann nicht sagen, ach ja, weil ich eben meine Söhne, meine Töchter, meine Verwandten, meine Freunde, meinen Ehepartner mehr liebe als Gott, kann ich ruhig dann das tun, was diese Menschen von mir verlangen. Es würde eine schreckliche Konsequenz geben hier für Eli auch. Und so lesen wir weiter. Darum spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe gesagt, dein Haus und deines Vaters Haus soll immer da vor mir einhergehen. Aber nun spricht der Herr, das sei ferne von mir, sondern wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Wer aber mich verachtet, der soll wieder verachtet werden. Ein weiteres wichtiges Prinzip. Das ist ganz automatisch. Wenn wir Gott ehren, wird Gott uns ehren. Wenn wir ihn verachten, dann würden wir auch verachtet werden. Nicht nur allein von Gott, letztendlich. Auch von anderen. Siehe, es wird die Zeit kommen, Vers 31, dass ich deinen Arm und den Arm des Hauses deines Vaters abhauen will, dass es keinen Alten geben wird in deinem Hause. Und dass du voll Neid sehen wirst auf all das Gute, das Israel geschehen wird. Und es wird niemand alt werden in deinem Hause immer da. Doch nicht an jeden will ich dir von meinem Altar ausrotten, dass ich nicht deine Augen verschmachten lasse und deine Seele sich gräme. Aber der größte Teil deines Hauses soll sterben, wenn sie Männer geworden sind. Und das soll dir ein Zeichen sein, dass über deine beiden Söhne, Hophni und Pinhas, kommen wird. An einem Tage werden sie beide sterben, sagt er hier. Eine unwiderrufliche Entscheidung. Da gab es keine Möglichkeit mehr, dies abzuändern. Bevor wir weiterlesen, kurz eine Stelle in Kapitel 3 nun und Vers 13. Da wird noch einmal gesagt, warum das geschehen würde. Da heißt es, ich habe es ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er, nämlich Eli, wusste, wie seine Söhne sich schändlich verhielten und hat ihnen nicht gewehrt. Es ging nicht nur darum, denen zu sagen, was ihr tut, ist verkehrt. Nein, er musste Aktionen durchführen, er musste Taten sehen lassen, er musste denen das wehren und wenn es darauf ankam, ihnen aus dem Amt wegnehmen. Hat er nicht getan. Und jetzt heißt es weiter in Vers 35 auf 1. Samuel Kapitel 2. Ich aber will mir einen treuen Priester erwecken, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Es geht natürlich hier um Samuel. Eine ähnliche Aussage wird nachher von David gesprochen. Er wird ein Mann sein nach meinem Herzen, der meinen Willen ausführen wird. Ähnliches hier über Samuel. Dem will ich ein beständiges Haus bauen, dass er vor meinem Gesalbten wandle, immer da. Immer da. In Ewigkeit, könnte man auch sagen. Er würde ewiges Leben erlangen. Gott wusste das bereits. Interessant. Schauen Sie, wenn Gott uns heute beruft, dann hat er die vollste Zuversicht, dass wir es schaffen werden. Nun, wir können natürlich diesen Prozess abbrechen, indem wir uns von Gott abwenden. Die unvergebbare Sünde, die gibt es. Einige meinen, die gäbe es nicht. Die haben keine Ahnung. Die leben in einem Irrwahn. Die gibt es sehr wohl. Aber die unvergebbare Sünde ist etwas, wenn wir uns entscheiden, obwohl wir die Wahrheit kennen und wissen und in den meisten Fällen den Heiligen Geist erlangt haben, dass wir diesen Weg nicht mehr gehen wollen. Wir wollen dann Gott trotzen. Wir verachten ihn. Wir wenden uns ab. Dann können wir nicht mehr bereuen, weil wir nicht mehr bereuen wollen. Vers 36. Und wer übrig ist von deinem Hause, der wird kommen und vor jenem niederfallen, um ein Silberstück oder um ein Brot und wird sagen, lass mich doch Anteil haben am Priesteramt, dass ich ein bisschen Brot zu essen habe. Aber es heißt hier, dem will ich ein beständiges Haus bauen in Vers 35. Schauen Sie, das ist das beständige Haus, um das es geht. Nun, wir haben noch ein paar Minuten. Ich möchte kurz hier noch in Kapitel 3 weiterlesen, um den Zusammenhang dann zu sehen hier. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war das Herrenwort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen fingen an schwach zu werden, sodass er nicht mehr sehen konnte. Und die Lampe Gottes war noch nicht verloschen. Damit ist gemeint, dass die Lampe noch brannte. Sie musste von Abend bis zum Morgen brennen. Sie können das in 3. Mose 24, Vers 3 nachlesen. Es war so eine Zeit, wo die Lampe noch nicht erloschen war. Und Samuel hatte sich gelegt im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete, siehe, hier bin ich. Und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals Samuel, und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, gehe wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel kannte den Herrn noch nicht. Und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Es braucht Zeit. Auch wenn Gott mit einem wirkt, wenn Gott einem beruft. Es braucht Zeit, bis man Gott wirklich kennenlernt. Und man lernt ihn sein ganzes Leben hindurch kennen. Und man wird immer mehr und mehr deutlich erkennen, wie Gott einen lenkt und führt und leitet. Vers 8. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal. Und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Und da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Und Eli sprach zu Samuel, gehe wieder hin und lege dich schlafen, denn wenn du gerufen wirst, so sprich, Herr, rede, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und da kam der Herr und trat herzu. Es scheint hier jetzt, nachdem Gott zunächst einmal dreimal zu ihm im Traum gesprochen hatte, im Schlaf, dass er jetzt tatsächlich vor ihm erscheint, sich manifestiert. Natürlich nicht in seiner Herrlichkeit, aber er hat sich hier manifestiert. Er trat herzu und rief, wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr redete zu Samuel und sprach, siehe, ich werde etwas tun in Israel, dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. An jenem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich habe es ihm angesagt. Das ist die Stelle, die wir eben gerade gelesen haben, jetzt noch einmal im Zusammenhang. Dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie seine Söhne sich schändlich verhielten und hat ihnen nicht gewehrt. Und darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli niemals gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern. Und Vers 15, wir lesen jetzt weiter. Und Samuel lag bis an den Morgen und trat dann die Türen auf am Hause des Herrn. Und Samuel fürchtete sich, Eli von der Erscheinung zu berichten. Eine Erscheinung war in der Tat hier erfolgt. Es war also nicht nur alleine, dass er die Stimme hörte. Und da rief ihn Eli an und sprach, Samuel, mein Sohn. Er antwortete, siehe, hier bin ich. Und da sprach er, was war das für ein Wort, das er dir gesagt hat? Verschweige mir nichts, Gott tue dir dies und das, wenn du mir etwas verschweigst von alledem, was er dir gesagt hat. Und da sagte ihm Samuel alles und verschwieg ihm nichts. Und er aber sprach, es ist der Herr, er tue, was ihm wohl gefällt. Er erkannte seine Schuld. Er erkannte aber auch, dass es da nichts mehr gab, was er tun konnte. Diese Entscheidung war gefällt. Samuel aber, Vers 19, wuchs heran und der Herr war mit ihm und ließ keines von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Die erkannten das, konnten deutlich sehen und sein, aufgrund seines Lebens, dass dies in der Tat seine Berufung war. Und der Herr erschien weiterhin zu Silo, denn der Herr offenbarte sich Samuel zu Silo durch das Wort des Herrn. Und wenn wir jetzt Kapitel 4 weiterlesen würden, aber ich will das jetzt kurz zusammenfassen, zu Ende der heutigen Predigt, da lesen wir, dass bei einer Schlacht, die dann folgte, sowohl die beiden Söhne von Eli zum gleichen Zeitpunkt umkamen, wie es prophezeit worden war. Und dann, als Eli davon berichtet wurde, dann fiel er von seinem Stuhl und brach sich das Genick. Auch alles am selben Tag, wie es genauso prophezeit wurde. Und dann wird auch berichtet, dass die Bundeslade dann bei den Philistern landete. Und das ist eine weitere Geschichte. Aber die geht nicht unbedingt jetzt um Samuel. Aber in der nächsten Predigt werden wir dann mit Kapitel 7 fortfahren. Denn dann werden weitere interessante Berichte uns gegeben über Samuel. Und wir werden auch sehen, wie Entscheidungen getroffen wurden, die heute noch Auswirkungen haben für uns heute. Aber es waren keine Entscheidungen, die Gottes Segen reflektierten, sondern Entscheidungen von Menschen, die den Fluch Gottes heraufbeschwörten in dem Sinne, wie es heute am Tage ist. Und so bedanke ich mich für heute, für Ihre Aufmerksamkeit und verbleibe Ihnen aber den Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.